Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei Ihnen bin. Manche von Ihnen wissen ja, dass ich vom letzten September bis Ende Dezember in England war und da ein sogenanntes Kontaktstudium absolvieren durfte an einem College der anglikanischen Kirche. Und ich war gerade so in meinen letzten Zügen in England. Dann hat mich schon eine Mail von David Brunner erreicht. Ich hatte noch nicht meinen Fuß wieder auf deutschen Boden gesetzt. Da hat er mir schon geschrieben, also Martina, du bist jetzt bald wieder da. Wie wär's am 8. März? Könntest du dann nicht bei uns den Predigtdienst übernehmen, weil wir auf Klausurwochenende sind? Gehorsam sei das Thema am Ende der Predigtreihe. Zwei Seiten einer Medaille, Jüngerschaft und Evangelisation. Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich kurz gefragt habe, ob ich denn gehorsam sein werde und dem vorgeschlagenen Predigtthema folgen soll oder ob ich mir nicht ein etwas geschmeidigeres Thema aussuche. Und der David hat mir auch schon so eine kleine Hintertür aufgemacht. Er hat nämlich gesagt, also du kannst es machen, du kannst über Gehorsam predigen, aber du kannst auch machen, wenn du was anderes hast. Du kannst auch einen Vortrag, einen Dia-Vortrag über deine England-Zeit halten. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich verlockend für mich. Auch wenn ich selbst jetzt nicht mehr mit Dias arbeite, so aktuell bin ich auch mittlerweile. Aber digitale Bilder habe ich wirklich viel. Das können Sie mir glauben. Und so hätte ich das jetzt mit Ihnen so machen können, da hätte ich Ihnen Bilder gezeigt, zum Beispiel von dem Fluss Cam, der fließt durch Cambridge, wo ich war. Und es ist sehr schön und man kann da auch einen sehr schönen Spaziergang von der Cam entlang nach Grantchester machen. Und da hätte ich Ihnen Bilder gezeigt von der Cam mit Schwänen und auch von der Cam ohne Schwäne. Und ich hätte Ihnen die King's Chapel zeigen können, die berühmteste Kirche in Cambridge, und zwar von oben und auch von unten. Und wie gesagt, von der Sorte habe ich noch richtig viele Bilder. Und damit hätte ich die Zeit schon rumgebracht und Ihnen einen wunderbaren Sonntagvormittagsschlaf gewährt. Aber nicht nur die Leber wächst bekanntlich mit ihren Aufgaben, sondern auch wir Menschen. Und deshalb habe ich mich nach kurzem Ringen entschlossen, dass ich die Herausforderung annehme und will jetzt heute mit Ihnen über diesen doch recht sperrigen Begriff Gehorsam nachdenken. Ein Begriff, den ihr hier in der zweiten Reihe mit Sicherheit nicht sonderlich mögt. Doch Ihr Predigttext heißt zwei Seiten einer Medaille und auch der Begriff Gehorsam hat zwei Seiten. Und es gibt einen guten Gehorsam und es gibt einen schlechten Gehorsam. Es gibt einen Gottesgehorsam, nämlich Gott zu gehorchen. Und es gibt aber auch einen Schäfchengehorsam, das ist die nicht ganz so schlimme Form, oder eben auch die den Schafskopf gehorsam. Und diese beiden Seiten wollen wir uns heute anschauen. Ich habe vorhin schon im Gottesdienst eine Kollegin getroffen und die hat dann hinterher zu mir gesagt, also der David, der hätte das viel brutaler gesagt als du. Also das kann ich nicht. So gut kenne ich sie nicht, dass ich jetzt brutal mit ihnen umgehen kann. Das würde ich als unhöflich erleben. Aber ich versuche, sanft zu sein und dennoch deutlich. Also, wir beginnen mit dem Schäfchengehorsam oder dem Schafskopfgehorsam. Das ist der Gehorsam, den es häufig unter Menschen gibt. Und diese Seite der Medaille ist eine Seite, die leider nicht so sehr glänzt und die deshalb auch mit Vorsicht zu genießen ist. Schaut man im Internet oder im Wörterbuch nach Synonymen für den Begriff Gehorsam oder Gehorchen, dann findet man folgende Begriffe: anständig sein, artig, brav, folgsam, manierlich, zahm, willfährig, gefügsam, unterwürfig und so fort. Und wer will das schon sein? Ich jedenfalls nicht und ich glaube, Sie und ihr auch nicht. Der Gehorsam hat also einen ganz zwiespältigen Ruf und ich sage hier mit Recht. Warum? Im Wort Gehorsam steckt das Wort hören, was im Prinzip okay ist. Ich höre, was jemand anderes mir sagt und gehorche, oder in eurem Fall, oder auch nicht. Gehorchen sollen nämlich vor allen Dingen Kinder. Und es ist ja auch in ihrem Sinne. Sie können viele Folgen einfach noch nicht abschätzen. Sie wissen als Kleinkinder noch nicht, dass die Herdplatte heiß ist oder dass der Straßenverkehr gefährlich ist. Sie wählen ihre Kleidung am liebsten nach Lust und Laune aus und haben noch nicht verstanden oder wollen manchmal auch nicht verstehen, dass eine Winterjacke im Winter sinnvoller ist als ein Sommerkleidchen oder dass ein bauchfreies Top nicht in jeder Situation die angemessene Kleidung ist. Schon um sie zu schützen, legen Eltern Wert darauf, dass ihnen die Kinder in diesen und in anderen Dingen gehorchen. Manchmal klappt das, oft aber auch nicht. Leidgeprüfte Eltern und Lehrer kennen das, zumal Kinder uns gerne daran erinnern, dass wir doch erstmal vor unserer eigenen Haustür kehren sollen. So wie da vorne mit diesem Beispiel, Klimathema, gehorchen, mach doch du erstmal deine eigenen Hausaufgaben. Wenn's aber klappt, dann ist es cool, weil Macht haben ist cool. Ich freue mich an den seltenen Momenten, wenn unsere Katze vermeintlich gehorcht. Vermutlich tut sie das, was ich will, weil es ihren Interessen entgegenkommt. Aber ich bilde mir dann einfach gern das Gegenteil ein und denke, Katzen lassen sich zwar nicht erziehen, aber ich habe es geschafft. Aber wie gesagt, ich fürchte, dass ich damit falsch liege. Doch wie dem auch sei, wenn jemand einem anderen gehorchen soll, dann gibt es immer ein Gefälle zwischen den Beteiligten. Ein Gefälle zwischen Eltern und Kindern, zwischen dem Haustierbesitzer und dem Haustier. Das sind auf der einen Seite die mündigen, mächtigen und auf der anderen Seite die unmündigen, ohnmächtigen, ja, und auch die Abhängigen. Wie gesagt, in einer Eltern-Kind-Beziehung ist es notwendig, dass Eltern den Rahmen abstecken. Und dennoch ist beim Gehorsam immer die Gefahr des Machtmissbrauchs. Man muss darauf vertrauen können, dass es der andere wirklich gut mit einem meint und nicht seine Macht für eigene Interessen ausnützt. Kinder müssen darauf vertrauen können, dass die Eltern es gut mit ihnen meinen. Arbeitnehmer müssen darauf vertrauen dürfen, dass ihr Chef den Laden schon im Griff hat und weiß, was er tut. Oder selbst im Militär, wo Gehorsam ja eine enorm große Rolle spielt, da müssen die Soldaten darauf vertrauen können, dass ihre Führungspersonen es gut mit ihnen und mit der Sache meinen. Vertrauen ist enorm wichtig in einer Gehorsamsbeziehung. Aber wie gesagt, die Versuchung ist sehr groß, solche Gefälle für eigene Interessen auszunutzen. Ich denke zum Beispiel an den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Viele haben um die Not der betroffenen Kinder und Jugendlichen gewusst und haben sich doch der Macht der Kirche gebeugt und mitgeholfen, die Taten zu vertuschen. Die Kinder waren die Ohnmächtigen und Erwachsene haben Hilfe verweigert. Und auch in unseren Gemeinden kommt es immer wieder vor, dass geistliche Leiter und Leiterinnen ihre Macht missbrauchen. Ich denke an einen oft verdeckt autoritären Führungsstil, der unter dem Deckmantel des Harmoniestrebens, gut haben wir es doch alle miteinander, andere Meinungen nicht hochkommen lässt und Mitarbeitende dadurch klein hält. Mitarbeitende sollen gerade nicht erwachsen reden und handeln, sondern brave, fügsame Schäfchen bleiben. Das baut zwar die Gemeinde nicht auf, gibt aber dem Leiter oder der Leiterin das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben und immer der oder die Wichtigste zu sein. Doch um den Greifswalder Theologen Michael Herbst zu zitieren, wir haben eben von Willow gehört, ich war da auch, also auf dem halben Kongress, wie alle anderen auch, aber Michael Herbst hat noch sprechen können und ich fand es so inspirierend, was er in seinem Vortrag gesagt hat und das ging bei mir dann immer so im Hinterkopf, gut, 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 das merkst du dir für die Predigt, wenn du dann dran bist in der Woche danach. Wie gesagt, er hat gesagt in seinem Vortrag, Ohnmacht ist keine christliche, Ohnmacht ist keine christliche Tugend. Wo Ohnmacht ausgelöst und erfahren wird, ist Vorsicht geboten. Eine Leitungsperson, die andere ohnmächtig und hilflos zurücklässt, der geht es nicht um Gott, sondern um sich selbst. Also, Gehorsam in menschlichen Beziehungen ist hoch anfällig für Missbrauch. Er ist hoch anfällig für Ohnmachtserfahrungen und das Klein- und Unmündighalten von Menschen. Soweit zur einen Seite der Medaille. Der Schäfchengehorsam oder der manchmal auch Schafskopfgehorsam, der menschliche Gehorsam. Anders sieht es mit dem Gehorsam Gott gegenüber aus. Das Thema ihrer Predigtreihe kombiniert ihn ja mit diesen Begriffen Jüngerschaft und Evangelisation. Und der mir mitgegebene Predigttext zur Vorbereitung bringt diese Themen aus meiner Sicht aufs Wunderbarste zusammen und zeigt, wie Menschen sich entwickeln dürfen, wenn sie Gott gehorchen. Sie entwickeln sich. Der Gehorsam Gott gegenüber ist eine Entwicklungsmöglichkeit, keine Machtfrage. Ich will den biblischen Text an dieser Stelle nicht in Gänze vorlesen, er ist nämlich ziemlich lang, nur so viel. Das wissen Sie auch, in der Apostelgeschichte wird von der sehr erfolgreichen Missionsarbeit der Apostel unter Petrus und dann natürlich auch unter Paulus erzählt. Und wie es halt so ist, dieser Erfolg hat Neider und so kommt es, dass einige der Apostel im Gefängnis landen, damit ihnen das Missionieren gründlich ausgetrieben wird. Doch in der Nacht kommt ein Engel und er befreit die Apostel auf wunderbare Weise. Und als am Morgen dann die Gefängniswachen kommen, da finden sie, oh Wunder, verschlossene Türen vor und leere Gefängnisse vor. Und man kann sich nicht erklären, wie die Apostel da rausgekommen sind, wie die verschwinden konnten. Und der Engel befreit sie nicht einfach und sagt so, jetzt wunderbar, jetzt könnt ihr euch eine schöne Zeit machen, sondern es geht gleich weiter. Er gibt ihnen nämlich einen Auftrag und sagt, geht in den Tempel, also kaum aus dem Gefängnis raus, schon wieder geht in den Tempel, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Unerschrocken. Ich hätte Verständnis dafür gehabt, wenn die Apostel jetzt erstmal das Weite gesucht hätten und froh gewesen wären, dass sie ja jetzt dann nochmal davongekommen sind. Doch das tun sie nicht. Vielmehr gehorchen sie Gott, gehen unerschrocken in den Tempel und lehren die Menschen weiterhin. Das religiöse und politische Establishment ist sprachlos, unterlässt aber gewaltsame Maßnahmen gegen die Apostel, weil das einfach großen Ärger geben würde und das will man nicht riskieren. Doch vor den Hohen Rat müssen sie schon und vom Hohepriester werden sie folgendermaßen zur Rede gestellt. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren?", sagte er. "Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist mittlerweile von eurer Lehre erfüllt." Petrus und die anderen Apostel erwiderten: "Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten aufgeweckt. Den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen." Das ist schon bemerkenswert. Kaum aus dem Gefängnis draußen, vorm Hohen Rat, wo es eigentlich brisant ist, und schon kommt ein großartiges Christusbekenntnis. Keine Chance bleibt ungenutzt. Ihr Lieben, in diesem Abschnitt finden wir ein Beispiel für Gehorsam und Ungehorsam gleichermaßen. Die Apostel haben einen sehr guten inneren Kompass dafür, wann es zu gehorchen gilt und wann eben auch nicht. Den Menschen gehorchen sie nicht, Gott aber schon. Und sie machen die Erfahrung, dass Gott sie aus ihrer Gefängnisohnmacht befreit und sie geradezu ermächtigt zu mutigem und unerschrockenem Einsatz für das Evangelium. In der Bibel gibt es nicht wenige Beispiele dafür, dass Gott von uns keinen blinden Kadavergehorsam fordert, sondern er fordert oder er wünscht, ich will es mal so formulieren, er wünscht sich von uns Vertrauen in seine Güte und in seine Weisheit. Und er traut uns etwas zu. Er hat uns Grips gegeben und den sollen wir doch auch bitte nützen. Ich erinnere an Jesu Streit mit den Pharisäern wegen der Heiligung des Sabbats. Am Sabbat ist Arbeit verboten, Jesus heilt aber trotzdem und zwar aus sehr guten Gründen. Er gehorcht den Geboten des Alten Testaments hier nicht blind, sondern stellt ein anderes Gebot darüber, nämlich das Liebesgebot. Daran muss sich letztlich alles messen lassen. Jesus mutet uns zu, Verantwortung für unser Handeln und für unsere Entscheidungen zu übernehmen. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen im David-Brunner-Style, er mutet es dir zu, dass du Verantwortung übernimmst und deine Entscheidungen reflektierst. Du wirst nicht immer ganz genau die Klarheit haben, was Gott jetzt von uns will. Manchmal finden wir das erst im Tun und im Gehen heraus. Aber als Maßstab kann helfen, gut ist, was Liebe in die Welt trägt. Und wie das konkret aussieht, hast du immer wieder neu zu entscheiden. Dafür braucht es erwachsene und mündige Christen. Deshalb darfst du ein erwachsener und mündiger Christ sein. Denn, und auch das ist ein Satz von Michael Herbst und er hat mir so aus dem Herzen gesprochen, denn mit unreifen Kleinkindern kann Gott sein Reich nicht verwirklichen. Wir müssen keine unreifen Kleinkinder sein. Es ist allerdings schon so, dass manche gerne lieber unreif bleiben. Sie lieben deshalb die Gebote, Regeln, Gewohnheiten, Mehrheitsmeinungen aus Angst, selbst Verantwortung zu tragen, manchmal auch das Gesicht dafür hinzuhalten und manchmal auch den Gegenwind auszuhalten, den es dann auszuhalten gibt. Aber in meinen Augen ist das eine Art Faulheit, denn ein starkes Rückgrat braucht Training, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch unser geistiges Rückgrat, das kommt nicht von allein, das will trainiert werden. Das ist Arbeit und braucht Mut. Die Apostel, das sehen wir wunderbar, sie mögen ihre Fehler gehabt haben. Auch Petrus, er hat seine Fehler gehabt, das ist gar keine Frage. Aber sie waren keine unmündigen Kinder. Sie haben die Herausforderung angenommen. Und dieses Annehmen der Herausforderung, das leuchtet mir auch ein, denn sie waren mit Jesus unterwegs. Er war der beste Leader, den man sich vorstellen kann. Und ein guter Leiter bringt gute Leiter hervor. Ich glaube, Sie kennen diesen Satz auch aus Ihrer Gemeindearbeit. Wer unter seiner Führung unterwegs ist, der wächst. Er bleibt nicht klein, sondern Jesus ermächtigt uns. Er macht uns stärker, er stärkt unser Rückgrat. Er braucht Leute, die unerschrocken hinstehen und standhalten können. Das muss man sich mal vorstellen, aus einem Haufen ungebildeter, zerlumpter und vermutlich auch ziemlich übel riechender Fischer machte er eine Truppe, die sich anschickte, die Welt zu verändern. Unter seiner Führung kann richtig was aus uns werden oder ist ja auch schon was aus uns geworden. Und die Jünger lernten, trotz all ihrer Fehler, unerschrocken hinzustehen und standzuhalten. Und nicht nur sie. Man könnte auch Martin Luther nennen, hier stehe ich und kann nicht anders, oder Dietrich Bonhoeffer, der für das eingetreten ist, was er im Glauben erkannt hat. Auch sie lernten unerschrocken hinzustehen und standzuhalten. Und auch wir sollen unerschrocken hinstehen und standhalten. Wir sprechen heute noch von den Jüngern, von Petrus, von Paulus, von all den anderen, aber auch von Luther und Bonhoeffer, weil sie das getan haben. Das hat sie unvergesslich gemacht. Das hat sie zu Helden gemacht. Wir haben es vorhin in der Anmoderation gehört. Aber das kommt nicht durch sich klein machen, durch Kuschen, durch das Abwehren von Verantwortung. Das kommt nur, indem man nicht ausweicht, sondern hindurchgeht. Und das Gute ist ja daran, dass wir die Kraft nicht aus uns selbst beziehen müssen, sondern dass da jemand ist, der uns die Kraft dafür gibt. Paulus erzählt es immer wieder auch in seinen Briefen, dass er sich selber so schwach und krank und hässlich und weiß ich was alles gefühlt hat und wirklich auch sagt, dann erfahren hat, seine Kraft ist in mir Schwachen mächtig. Und was hat er nicht alles geschafft? Wie gesagt, wir sollen unerschrocken hinstehen und standhalten. Und deshalb heißt es im Epheserbrief, wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein. Ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Wir sind im falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Ihr Lieben, wir wachsen dem entgegen, der das Haupt ist. Wir wachsen dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Dünger für dieses Wachstum ist der Satz, ich gehorche Gott mehr als den Menschen. Oder man könnte es umformulieren, ich vertraue mich Gott an und nicht menschlicher Weisheit. Ich vertraue mich ihm an und weiß, dass er es gut macht mit mir und dass er seine Macht niemals missbrauchen wird. Das, liebe Gemeinde, ist für mich die weitaus strahlendere Seite der Medaille. Gott zu gehorchen, und das mag vielleicht für euch ganz, ganz ungewohnt sein, Gott zu gehorchen und sich ihm anzuvertrauen, das macht gerade reif und erwachsen und verspricht uns, dass unser Leben sich erfüllen darf. Menschen, die sich in die Nachfolge und in die echte Jüngerschaft rufen lassen, müssen nicht in erlernter Hilflosigkeit verharren, sondern dürfen die Erfahrung machen, ich bewirke etwas. Es ist nicht egal, dass es mich gibt, sondern ich habe Einfluss und ich darf diesen nützen. Wie gesagt, Ohnmacht ist keine christliche Tugend. Und wenn man das mal kapiert hat, dann sagt man mit Paulus, wir sind stolz, zu Christus zu gehören. Ich bin stolz, dass ich zu Christus gehöre. Nicht, dass wir das verdient hätten, aber er hat uns aufgesammelt wie seine Jünger, die er da an den Hecken und Zäunen aufgegabelt hat. Er hat uns aufgesammelt und uns einen Platz gegeben. Wir folgen dem, der die bösesten Mächte besiegt. Wir haben erfahren, dass Gnade über uns waltet und uns nichts trennen kann von Gottes Güte. Wir dürfen gewiss sein, dass uns ein gutes Ende beschieden ist. Und bis dahin sind wir Teil seines großartigen Teams, um auf Erden Gutes zu tun und jedem, der es nur hören möchte, oder manchmal auch nicht, zu sagen, dass es unser größtes Glück ist, dass wir zu Christus gehören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht in Ihrem Alltag, in der Schule, im Arbeitsplatz oder wo Sie sonst so unterwegs sind, ob Sie da immer so sprudeln im Wunsch, das Evangelium weiterzutragen. Also für mich ist so ein Beispiel, wenn ich bei der Friseurin sitze, und das ist eine Dame aus dem Osten, die ist, glaube ich, relativ unbeleckt, was jetzt mal das Thema christlichen Glauben anbelangt. Und wie schwer es mir immer fällt im Gespräch, beim Friseur redet man ja viel, das wissen Sie vielleicht auch, im Gespräch dann auch wirklich zu sagen, ja, ich arbeite bei der Kirche, ich bin Pfarrerin, ich glaube an Jesus Christus und so weiter. Ich muss mich da auch immer wieder überwinden. Und ich glaube, dass es Ihnen vielleicht gar nicht so sehr anders geht. Aber ich wünsche mir, dass dieser Stolz, zu Jesus Christus zu gehören, einfach überfließt und dass ich mir da gar nicht mehr groß Gedanken machen muss und dass ich überhaupt nicht mehr verdruckst bin und irgendwie schaue, wie ich da aus der Nummer wieder rauskomme, sondern dass ich so frei davon erzähle. Ich glaube, ich habe es hier auch schon mal erwähnt, dieses Beispiel mit dem Thermomix. Ja, Thermomix-Jüngerinnen sind begeistert von ihrer Küchenmaschine. Die sagen, das verändert dein Leben. Und keiner kommt da weg, ohne das nicht immer wieder zu hören. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine Schwestern und Nichten sind alle Thermomix-Jüngerinnen. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, und sie alle sehe, was sehr schön ist, aber es wird immer irgendwann im Laufe des Gesprächs vom Thermomix die Rede sein und wie ich denn leben könne ohne. Und wenn es uns so ginge mit unserem Glauben an Jesus Christus, diese Freude und nicht der Druck, ich glaube, das wäre großartig. Wir würden loslegen, so wie es die Apostel gemacht haben. Sie waren so stolz, zu Christus zu gehören. Und sie waren echte Zeugen. Ich glaube, wenn wir das begreifen würden, dann bräuchten wir auch gar keinen Befehl zur Mission. Also wir haben ja diesen Missionsbefehl am Ende des Matthäusevangeliums. Und die Theologin Christina Brudereck hat das mal so formuliert. Die Mission ist ein letzter Wunsch von Jesus, von Nazareth. Vielleicht können wir sagen, ein Wunsch von Jesus ist uns Befehl, aber es ist keine Order wie die eines Generals. Oder wie es der englische Theologe Leslie Newbegin sagte, Mission gründet in dem, was Gott getan hat und was wir von Gott erhoffen. Mission beginnt mit einer übersprudelnden Freude. Die Botschaft, dass der abgelehnte und gekreuzigte Jesus lebt, kann gar nicht zurückgehalten werden. Sie muss weitererzählt werden. Wer könnte darüber schweigen? Und wie dieses Weitererzählen aussehen kann, das beschreibt Michael Herbst auf so fröhliche und inspirierende Weise in einem Aufsatz mit dem Thema, wie kann die Kirche missionarisch sein? Oder so ungefähr, also so ungefähr lautet der Titel. Und ich finde, er hat es so schön beschrieben, das ich selber nicht schöner sagen könnte. Und deshalb beziehe ich mich im Restlichen weitgehend auf ihn. Er schreibt: Ich glaube, wir würden sehr lange darüber nachdenken, wie wir in unserem Alltag auf anmutige Art und Weise Zeugen Jesu Christi sein können. Wir haben Menschen vor Augen, die wir lieb haben und die wir so gerne zusammenbrächten mit Jesus, dem wir folgen. Wir würden beten, dass ihnen das Herz aufgeht für das Evangelium. Wir würden ihren Weg teilen und nichts als Freundschaft im Sinn haben. Und wir wären so gespannt, ob und wann sich bei ihnen eine Tür öffnet und wir über das Kostbarste reden können, das es in unserem Leben gibt. Wir hätten es geübt, als lebendige und mündige Christen anmutig, leidenschaftlich, klug, lebensnah, beharrlich, werbend, geduldig von Jesus zu erzählen. Schließlich sind wir so stolz, zu Jesus Christus zu gehören. Wir würden unserem Nächsten sagen, dass wir für ihn beten, wenn es schwer wird. Wir würden ihn einladen zu Gottesdienst und Glaubenskurs. Und jetzt täten wir es und dächten nicht nur mit schlechtem Gewissen, wir sollten es doch tun. Das alles wäre sehr geerdet, sehr nüchtern und zugleich hoffnungsfroh. Wir würden den Menschen nicht das Blaue vom Himmel herunter versprechen, Heilung von allem und Erfolg in jedem und Gottes Stimme in jeder Stunde. Weil so ist es nicht. Aber bei aller Verborgenheit Gottes, bei aller Gebrochenheit, in all unserer eigenen Ambivalenz, wüssten wir und gäben es weiter. Jesus trägt durch, Jesus hilft, Jesus lässt uns nicht im Stich, Jesus führt zum guten Ende. Mit schlichten Worten sagen wir es, das sind Worte aus dem Heidelberger Katechismus, er ist unser Trost im Leben und im Sterben. Es käme ganz natürlich, und manchmal erleben wir es ja auch so, manchmal funktioniert es ja auch so, dass Dinge sich ganz natürlich ergeben. Und ich glaube, wir würden auch etwas mutiger werden, so wie die Apostel damals während der Anfänge. Wir würden wirklich zur Sache sprechen, früher und deutlicher würden wir sagen, was? Nein, wen wir lieben. Wir würden wohl wieder etwas mutiger proklamieren und etwas weniger anknüpfen. Wir würden weniger auf Nachfrage hoffen und mehr auf ein Angebot setzen. Wir hätten Produktstolz. Mit Produktstolz würden wir feiern und predigen und darstellen und sichtbar machen, was wir glauben. Seht her, das ist Vergebung, Hoffnung, Liebe, hier ist Charisma und Ewigkeit. Wir würden tatsächlich religiös reden. Nachfrage entsteht aus dem Angebot, nicht umgekehrt. Oder wie es Andreas Burpart sagt, wir rücken Christus ins Zentrum. Apple käme es doch auch nicht in den Sinn, das iPhone aus dem Sortiment zu nehmen oder es dezenter zu platzieren. Uns kommt das in den Sinn, das muss ich leider so sagen. Wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, einen Pfarrkonvent zum Thema Christologie, die Lehre von Christus. Und eine Kollegin hat mir erzählt, dass im Nachbarbezirk die Kirchengemeinde beschlossen hat, das Kreuz von seinem prominenten Ort im Kirchenraum zu entfernen und es irgendwo in einen Nebenteil der Kirche umzuplatzieren. Da frage ich mich, wo kommen wir da hin? Und dann wundert mich auch manches nicht mehr. Wenn wir nicht zu dem stehen, was der Kern unseres Glaubens ist, zu dem Menschen, dem wahren Menschen, dem wahren Gott, der uns in Jesus Christus begegnet ist und von dem alle Kraft aus und alle Macht ausgeht im Himmel und auf Erden, dann, sage ich jetzt mal so hart, dann ist es auch nicht schade darum, wenn sowas dann auch vergeht. Also da fehlt mir jegliches Verständnis dafür, wenn Gemeinden so agieren und sich ihres Zentrums nicht mehr bewusst sind. Nochmal mit Michael Herbst. Wir beenden also das verschämte und verhuschte Schweigen. Keine Scham mehr über unseren Glauben, nicht mehr verhuscht darüber sprechen, sondern fröhlich und voller Zuversicht. Wer uns sieht und hört, soll sehen und hören, dass es uns allein um Christus geht. Jeder, auch der Indifferente, der nicht so richtig weiß, was er von dem Thema Glauben und Gott überhaupt halten soll, die Muslima und der kritische Atheist. Wir würden aufhören, uns selbst theologisch zu verzwergen, wie es in unserer Kirche oft geschieht. Gerhard Wegner sagt, die Leute wissen doch gar nicht, was ihnen entgeht. Indifferenz möchte Wegner charmant durchbrechen, die Menschen mitreißen und schlicht begeistern. Aber es ist eine Binsenweisheit. Begeistern können wir nur, wenn wir selbst begeistert sind. Beispiel Thermomix. Es funktioniert. Leute sind bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben. Wer mit Thermomix-Jüngerinnen in Kontakt kommt, der spürt, dass da was Lebensveränderndes im Gange war. Und wie wunderbar wäre es, wenn man mit uns in Kontakt kommt und merkt, da war was Lebensveränderndes in Gange. Und das interessiert mich, da hätte ich gern was davon. Ich glaube, wenn es so wäre, dann könnten wir auch viel entspannter nach rechts und nach links blicken. Und dass es da eine große Vielfalt an Missionsfreunden gibt, das wird uns nicht mehr so ärgern. Sondern wir sehen ganz verwundert und vielleicht auch erfreut, dass auch bei den anderen Erstaunliches geschieht. Die sind nämlich genauso stolz, zu Christus zu gehören wie wir. Das hätten wir gar nicht gedacht. Selbst die in der Landeskirche, das sagen die Freikirchler, oder manche Freikirchler sagen, sogar bei den Pfingstlern und die Katholiken erstmal, Donnerwetter. Wir müssen nicht alles miteinander teilen. Wir haben unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Stile, wie wir unseren Glauben ausdrücken, wie wir ihn leben, wie wir ihn teilen. Das muss nicht alles meins sein. So wie ja manche von Ihnen hier vielleicht Mühe haben mit dem Gottesdienst nach Agenda 1 in den Gottesdiensten hier drumherum. Das muss man nicht teilen, das ist nicht wichtig. Aber ich kann doch nicht umhin zu sagen, die Familienähnlichkeit ist ganz erstaunlich. Und auch wenn die freikirchliche Schwester und der katholische Bruder, also wenn die über manches doch echt noch ein bisschen streiten müssen. Das macht nichts, das bringt uns auch zusammen. Wir sind alle letztlich im Vorläufigen begriffen, wie es Gott mit uns und dieser Welt und diesem Glauben gedacht hat. Das können wir immer nur erahnen. Wir können manches aus der Bibel erschließen, aber wie er es wirklich erdacht und ersonnen hat, am jüngsten Tag werden wir es erfahren. Und sich das manchmal bewusst zu machen, hey, ich mache es so gut ich es kann. Und so gut ich es auch vertreten kann, von der Bibel, aber auch mit meinem eigenen Verantwortungsgefühl. Aber wie es Gott gedacht hat, das werde ich erst am jüngsten Tag erfahren. Und genauso ist es mit dem anderen auch. Wie gesagt, wenn wir so miteinander sprechen könnten, miteinander ringen könnten, auch mit unseren unterschiedlichen Arten und Weisen, unseren Glauben zu leben und unseren Stilen, in Demut und Vertrauen, dass Gott es schon richtig machen würde, dann hätten wir am Ende des Tages, Sie sehen hier, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer die beiden sind, das sind links Heinrich Bedford Strom, das ist der Chef der evangelischen Kirche. Das Interessante ist, dass das viele gar nicht wissen, auch evangelische Leute. Er ist der Ratsvorsitzende unserer Kirche und rechts Kardinal Marx, der bis letzte Woche der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz war. Und die beiden, die verstehen sich gut, das sieht man da, und konnten auch gut miteinander dieses ökumenische Kirchenschiff steuern. Und wenn das funktioniert, wenn wir in unseren unterschiedlichen Stilen uns gegenseitig akzeptieren, wertschätzen und aber uns einig sind, was unsere Basis ist, nämlich, dass wir stolz sind, zu Jesus Christus zu gehören und zu seinem Team zu gehören, dann haben wir einen gemeinsamen Herrn, eine gemeinsame Hoffnung und vor allen Dingen eine Mission. Soweit für heute. Ich sag's nur, so schön kann es sein, Gott zu gehorchen. Also, lassen Sie sich drauf ein, er meint's gut mit Ihnen. Amen.